Ja, schönen guten Morgen. Was für eine Freude, diesen Gottesdienst zu erleben. Ich heiße auch alle ganz herzlich willkommen, die das erste Mal bei uns hier in der Arche sind. Und wer aufmerksam zugehört hat, der hat bemerkt, es geht hier nicht um eine Darbietung von kulturellen Vielfältigkeiten, sondern es geht darum, dass alle die hier vorne etwas vorgetragen haben, eine Sache verbindet, nämlich das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und darum soll es auch in der Predigt gehen. Jetzt habt ihr euch gerade hingesetzt, jetzt lade ich euch ein, dass ihr ganz kurz nochmal aufsteht zur Textlesung. Und zwar habe ich heute Morgen nur ein Vers aus Jesaja Kapitel 43. Jesaja 43 und da der Vers 25. Da sagt Gott Folgendes: Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Noch einmal. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte anhand von drei Fragen versuchen, diesen Vers uns näher zu bringen. Die Fragen lauten wie folgt: Wer, wie, was? Nicht der, die, das von der Sesamstraße, sondern wer, wie, was? Wer, erstens, wer ist gemeint mit diesem Vers? Ich werde deine Übertretungen tilgen. Wie tut Gott das? Und zweitens, was verspricht er? Also erstens, wer? Wer ist gemeint? Der Vers lautet noch einmal: Ich, sagt Gott, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, und an deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Wer ist damit gemeint? Nun, offensichtlich richtet sich dieser Vers an Menschen, die Schuld auf sich geladen haben. Denn es heißt ja, ich tilge deine Übertretungen. Sie haben Schuld auf sich geladen, indem sie die Gebote Gottes missachtet haben. Und das nennt Gott auch Sünde, so heißt es im zweiten Teil des Verses. Und an deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Nun, die Frage ist, was sind das für Sünden, die hier gemeint sind? Der Kontext gibt uns darauf die Antwort. Denn dieser Abschnitt beginnt bereits in Vers 22 und dort wird Israel beschrieben, wie sie sich von Gott abgewandt haben. Und dieses Abwenden hat verschiedene Facetten. Die erste Facette ist ihre Gebetslosigkeit. In Vers 22, also einige Verse vorher, richtet sich Gott an sie und sagt: Und doch hast du, Jakob, mich nicht angerufen. Das ist Teil ihrer Schuld. Sie haben Gott ausgeblendet. Sie waren von ihm gesegnet, aber die Menschen verbrachten doch keine Zeit mit ihm. Sie lebten ihr Leben, und solange es gut ging, spielte Gott für sie keine Rolle. Kennen wir das nicht auch? Wenn ich an diesem Morgen durch die Reihen gehen würde und die Frage stellen würde: Betest du? Verbringst du in deinem Alltag Zeit mit Gott? Dann befürchte ich, müssten viele von uns sagen: Naja, nicht wirklich, oder auch nein. Diese Gebetslosigkeit ist nichts anderes als eine überhebliche Annahme, dass wir unser Leben auch ohne Gott meistern können. Mit unserem Gebet hingegen würden wir anerkennen, dass da eine höhere Macht ist, der ich mich auch zu beugen habe, aber das wollen wir nicht. Wir wollen autark sein, wir wollen selbstbestimmt sein, wir wollen keinen Herrn über uns haben, also ignorieren wir ihn. Und wenn wir beten, dann höchstens mal in größter Not, und wir behandeln Gott so wie den Kundendienst von Siemens oder Bosch und rufen dann an und meinen, mit einem Gebet sei es getan, in der Hoffnung, er würde einen Mitarbeiter schicken und unseren Defekt reparieren. Sie beteten nicht. Das war das Erste, was Gott ihnen vorhielt. Das Zweite, was Gott ihnen vorhielt, war, dass sie ihn ignorierten. In Vers 22 heißt es, und doch hast du, Jakob, mich nicht angerufen, noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Sie haben ihn links liegen lassen. Sie haben sich nicht um Gott gekümmert. Du hast dich nicht um mich bemüht, war die Aussage Gottes. In Wirklichkeit war er ihnen lästig. Sie wollten ihn loswerden. Pfarrer Wilhelm Busch, der war in der Kriegszeit des Zweiten Weltkriegs, auch im Nachgang der Nachkriegszeit, ein sehr bekannter Prediger, der Tausende von Menschen versammelt hat, wenn er seine Stimme erhob. Und er war bekannt, auch in seinem Ort. Eines Tages begegnete ihm ein Mann auf der Straße und erkannte ihn. Ach, Pfarrer Busch, sagen Sie mal, ich habe eine Frage. Sie reden doch immer von Gott. Ich sehe ihn aber nicht. Sagen Sie mal, wie kann ich denn Gott finden? Busch berichtet, dass er ihm dann erzählt hat, stellen Sie sich vor, es gäbe eine Zeitmaschine und mit dieser Zeitmaschine würde ich zurück an den Anfang der Welt fliegen. In das Paradies, zu Adam, dem ersten Menschen. Und ich würde ihn treffen, hinter einem Busch versteckt, und würde sagen, guten Abend, Adam. Und Adam würde sagen, guten Abend, Herr Pfarrer Busch. So kann man sich dann auch wiedersehen, ja. Adam wird mich fragen, Pfarrer, warum bist du so bedrückt? Welche Frage quält dich? Und ich würde ihm dann sagen, weißt du, ich denke gerade über eine Frage nach, die mir ein Mann auf der Straße gestellt hat. Und die lautet, wie kann ich Gott finden? Und Adam antwortet, indem er laut loslacht. Aber Pfarrer Busch, das ist doch gar nicht das Problem, wie ich Gott finden kann. Er ist doch da. Sei doch ehrlich, Pastor. Euch geht es doch vielmehr darum, wie ihr ihn loswerden könntet. Das ist die Schwierigkeit, die ihr habt, dass man ihn nicht loswerden kann. Und ich glaube, so ist es. Wir werden Gott nicht los. Auch du nicht. Er hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt und an der Schöpfung musst du fairerweise anerkennen, ist er zu sehen. Er lässt die Sonne jeden Morgen aufgehen und er lässt sie wieder untergehen. Die Erde dreht sich punktgenau wie ein feines Uhrwerk. Und wir meinen, es sei durch einen Knall entstanden. Wir wollen ihn aber unbedingt loswerden. Und wie tun wir das? Ähnlich wie Israel es tat. Wir ignorieren ihn. Wir blenden ihn aus. Obwohl er da ist, du hast dich nicht um mich bemüht, sagt Gott. Du hast mich links liegen gelassen. Das Dritte, was er ihnen vorwirft, ist nicht nur, dass sie nicht beten, nicht nur, dass sie ihn ignorieren, sondern auch, dass sie undankbar sind. Es heißt in Vers 23, du hast mir deine Brandopferschafe nicht dargebracht, und mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Sie hatten ihr Vieh, sie hatten ihre Herden, die sich um ein Vielfaches vermehrt hatten, aber sie brachten Gott nicht ein einziges Tier, um ihm zu danken. Wie ist es mit dir? Hast du nicht auch Gaben von Gott erhalten, aber dem Allmächtigen, der sie dir schenkte, nicht gedankt? Die Luft, die du atmest, das Herz, das schlägt, hast du es dir selbst genommen? Die Vögel sind uns darin ein besseres Vorbild. Sie singen morgens um 4 und preisen ihren Schöpfer dafür, dass er sie mit Nahrung versorgt. Aber wir, Tag für Tag nährt er uns. Dass wir hier sitzen, ist allein ein Geschenk von ihm. Ich befürchte, heute Morgen, auch in diesem Gottesdienst, sind einige Menschen unter uns, die Gott noch nie ein Loblied gesungen haben. Von ganzem Herzen. Du hast alles deinem Fleiß und deinem Glück zugeschrieben. Du hast dich damit gebrüstet, dass alles, was du hast, schließlich durch die Arbeit deiner eigenen Hände erwirtschaftet wurde. Und du sagst, ich brauche niemanden zu danken für das, was ich im Leben erreicht habe. So war Israel und wir sind heute nicht anders. Sie beteten nicht, sie ignorierten Gott, sie waren undankbar und sie waren auch unnütze Menschen. Ja, was heißt das, unnütze Menschen? Kann es denn einen unnützen Menschen geben? Nun, Gott sagt in Vers 24, du hast mir nicht Gewürzrohr und Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht getränkt. Das ist ein Ausdruck dafür, dass sie sich weigerten, Gott die Anbetung darzubringen. Sie brachten keine Opfertiere, nicht allein nur nicht, weil sie nicht danken wollten, sondern auch, weil sie ihre Knie vor dem lebendigen Gott nicht beugen wollten. Sie kamen der Aufgabe, die Gott für sie bestimmt hat, nicht nach. Was ist denn die Aufgabe, die Gott für uns Menschen bestimmt hat? Nun, es gibt da so einen kleinen Katechismus, der nennt sich der kleine Westminster-Katechismus oder der kürzere von 1647. Und da wird in der ersten Frage Folgendes gesagt. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Wir können auch sagen, was ist denn eigentlich die Aufgabe des Menschen? Antwort, garniert mit vielen Bibelstellen. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich meine, das haben wir heute Morgen hier gesehen, die verschiedenen Musikbeiträge, das war allesamt eine Verherrlichung Gottes für seine Erlösungstat. Und ich glaube, wir haben gesehen, die Leute, die hier vorne standen, haben sich gefreut, oder? Das ist Freude. Da merken wir, da kommt der Mensch in seine Bestimmung hinein. Das ist nicht aufgesetzt oder so, jetzt mal bei drei machen wir alles smiley oder so, sondern da ist was aus dem Herzen heraus nach draußen gedrungen, ein Lob Gottes und damit eine unglaubliche Freude verbunden. Das ist das Ziel, das Gott mit uns allen hat. Er möchte, dass wir ihn verherrlichen und uns für immer an ihm erfreuen. Frage an dich. Was hast du getan, um Gott zu ehren? Wie wurde sein Name durch dich verherrlicht? Hast du ihm jemals Lob gebracht? Bist du deiner Bestimmung, ihn zu ehren, jemals nachgekommen? Das sind jetzt persönliche Fragen und die musst du auch und sollst du auch für dich ganz persönlich beantworten. Lass es mal, einfach mal einen Augenblick auf dich wirken. Also, wir sehen hier erstens, wer. Wer ist gemeint? Du und ich sind gemeint. Denn wir alle haben auf dem einen oder anderen Gebiet, das Gott hier anführt, versagt. Weder gebetet, noch gedankt, noch Gott gesucht, noch ihn angebetet. Zweitens, wie? Wie ist Gott nun barmherzig? Wir haben gesehen, dass er sich mit diesem Vers an Menschen richtet, die nicht gemäß seiner Bestimmung leben. Aber wie nun schenkt Gott ihnen Barmherzigkeit? Der Text sagt Folgendes, Vers 25 noch einmal. Ich, sagt er jetzt, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Was hier beschrieben wird, ist nichts anderes als Vergebung. Ich tilge deine Sünden. Heißt übersetzt, ich vergebe dir. Die Bibel macht deutlich, dass diese Vergebung nur durch einen einzigen möglich ist. Das heißt hier ja auch, ich, sogar doppelt, ich tilge deine Übertretungen. Es ist eine göttliche Vergebung. Denn niemand außer Gott kann Sünden vergeben. Wenn ein Mensch mich beleidigt, dann kann ich ihm vergeben. Aber wenn der Mensch Gott beleidigt, dann kann nicht ich ihm vergeben, sondern dann muss Gott ihm vergeben. Da nützt es dann auch nichts, wenn ein Pfarrer oder ein Priester, nachdem ich eine Beichte abgelegt habe, mich für rein und heilig deklariert, wenn ich mich nicht wirklich an Gott gewandt habe. Die einzige Entlastung, die möglich ist, ist die Vergebung durch Gott selbst. Sie ist die einzig notwendige Vergebung. Wie kann Gott dies tun? Kehrt er unsere Schuld einfach unter den Teppich und sagt Schwamm drüber? Was wäre das für eine Ungerechtigkeit? Schuld muss doch gesühnt werden. Deswegen gibt es ja auch ein Strafgesetzbuch. Es soll Gerechtigkeit durchsetzen. Als Jesus am Vorabend seines Todes das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammenkam und er das Abendmahl mit ihnen feierte, da sagte er Folgendes: Nehmt es, als er das Brot ihnen reichte, das ist mein Leib. Und dann nahm er den Kelch mit dem Wein und dann sagte er: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Und jetzt Folgendes: Das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, gab am Kreuz von Golgatha sein Leben und er starb, obwohl er vollkommen unschuldig war, für Menschen, die ihr Vertrauen und ihren Glauben auf ihn setzen. Und durch diesen Glauben und dieses gnädige Werk Christi auf Golgatha werden ihnen ihre Sünden vergeben. Ich, sagt Gott, ich werde deine Übertretungen tilgen. Und das hat er getan, indem er seinen Sohn auf die Erde sandte, der vollkommen gehorsam all den Geboten Gottes war, niemals sie übertrat, aber dann doch von den Menschen verachtet und ans Kreuz geschlagen wurde. Er vergoss sein Blut, wie er am Vorabend seines Todes sagt, zur Vergebung der Sünden für viele. Obwohl Israel seinen Gott, der sie mit mächtiger Hand aus Ägypten befreite und am Leben erhielt, den Rücken kehrte und sich anderen Göttern zuwandte, ruft der lebendige Gott dann noch ihnen zu: Ich, ja, ich tilge deine Übertretung. Als wenn es fast zu unglaublich ist, dass Gott dies tut, sagt er zweimal: Ich, ja, ja, ich mache es. Das ist eine unaussprechliche Barmherzigkeit. Es gibt keinen Sünder, dessen Herz so schwarz ist, dass Gott es nicht weißwaschen kann. Es gibt keinen Sünder, der so schuldig ist, dass Gott ihm nicht vergeben könnte. Denn er verkündet es doch: Ich, ja, ich bin es, der deine Übertretungen auslöscht. Beachten wir auch, dass es sich hier um eine gegenwärtige Vergebung handelt. Es heißt nicht: Ich bin es, der deine Übertretungen auslöschen wird, sondern der sie jetzt auslöscht. Es gibt einige, die glauben, besonders unter Christen, dass es nicht möglich ist zu wissen, ob unsere Sünden in diesem Leben vergeben sind. Wir können hoffen, so wird gedacht, dass es am Ende reicht. Aber das wird die arme Seele, die wirklich nach Vergebung sucht, nicht beruhigen. Und deshalb sichert Gott uns zu, dass er unsere Sünden jetzt auslöscht, dass er es in dem Augenblick tun wird, in dem wir unseren Glauben und unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Dann sind uns alle Sünden vergeben, ob vergangene, gegenwärtige oder künftige. Selbst wenn ich sie noch begehen sollte, sind sie vergeben. Denn, das heißt es in 1. Johannes 1,7, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Drittens, was verspricht Gott in diesem Vers? Ich, sagt er, ich tilge deine Übertretung. Um meinetwillen. Will heißen, um meiner Ehre willen. Und, das ist die Verheißung, an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Es gibt einige Dinge, die selbst Gott nicht kann. Obwohl er allmächtig ist, kann er nicht lügen. Er kann auch seinen Bund nicht brechen, weil er zu seinem Wort steht. Er ist sich treu. Aber wie ist es mit seiner Erinnerung? Ist es für Gott möglich, zu vergessen? Wir vergessen vieles. Aber kann der Allmächtige das auch? Er, der die Sterne zählt, sie mit Namen kennt, der genau weiß, wie viele Haare du in diesem Moment auf dem Kopf hast, der die Sandkörner aller Wüsten mit Zahl erfasst, kann dieser Gott, der allwissende Gott, jemals vergessen? Kann er aufhören, sich zu erinnern? Nein, er ist allwissend. Er ist auch nicht dement. Die absolute Tatsache der Begehung der Sündentat wird er sicher nicht vergessen, aber in einer anderen Hinsicht wird er niemals mehr unserer Sünden gedenken, so wir denn unser Vertrauen auf seinen Sohn Jesus Christus gesetzt haben. Zum einen wird er sie hinsichtlich der Bestrafung vergessen. Er wird sie nicht mehr hervorholen. Wenn wir vor seinem Richterstuhl erscheinen, wo wir alle erscheinen werden, werden wir eine Menge Ankläger haben. Der Teufel wird kommen und wird sagen, dieser Mann, diese Frau hat das und das und das und das und das getan. Ist ein großer Sünder. Gott wird sagen, ich erinnere mich nicht daran. Dieser Mensch hat sich gegen dich aufgelehnt. Er wollte dich loswerden. Er wollte dich nicht ehren. Er hat dich verflucht. Gott sagt, ich erinnere mich nicht daran. Denn ich habe gesagt, dass ich seiner Sünden nicht gedenken werde. Das Gewissen sagt, aber Herr, es ist wahr, ich habe gegen dich gesündigt. Und zwar auf das Schwerste. Ich erinnere mich nicht daran, sagt Gott. Ich habe gesagt, ich will deiner Sünden nicht gedenken. Wenn auch die Dämonen der Hölle noch so laut die Liste unserer Sünden in Gottes Ohr schreien, können wir diesem Tag mutig entgegensehen, denn Gott hat verheißen, an unsere Sünden nicht mehr zu denken. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es hier, der gerecht macht. Wer will verdammen, fragt Paulus im Römerbrief. Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wenn der Richter nicht mehr an unsere Sünden denkt, wer soll sie denn dann bestrafen? So ungerecht und böse wir auch waren, Gott gedenkt nicht mehr daran. Wer kann also das, was Gott vergessen hat, wieder ins Gedächtnis rufen? Gott sagt in Micha 7, Vers 19, er wird sich wieder uns erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und jetzt gehst du bei, tauchst herab und willst sie wieder raufholen. Es gibt keine Schuld, die den Kindern Gottes angerechnet werden kann, Jesus hat sie weggenommen, Kolosser 2,14. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Jesus Christus hat den Preis bezahlt. Und das ist, was die Menschen hier heute Morgen so fröhlich sein lässt. Ihnen wurden ihre Sünden vergeben und sie leben mit der Verheißung, dass Gott ihrer Sünden nicht mehr gedenken wird. Er vergibt nicht nur die Vergangenheit, sondern er vertraut seinen Kindern auch die Wiederherstellung zu. Deswegen am Ende dieser Predigt: Wie steht es um dich? Heute geht eine Einladung an uns alle heraus. Jesus steht mit offenen Armen da und er möchte dich auch mit seiner Vergebung beschenken. Alles, was du tun musst, ist zu erkennen, dass du zu denen gehörst, die seine Vergebung brauchen, und zu sagen: Jawohl, ich glaube, dass du Jesus Christus für meine Schuld bezahlt hast. Und so wird er auch deine Übertretung vergeben und dir deine Sünden nicht anrechnen. Komm zu ihm und glaube das, was er gesagt hat: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Möge Gott es uns schenken. Amen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diese Freiheit erleben dürfen, frei zu sein von aller Anklage, von aller Sünde. Wir danken dir, dass du, Herr Jesus, dein Blut und Leben gegeben hast, damit wir eben das erfahren dürfen. Und ich danke dir, dass du auch heute Morgen uns diese Einladung zurufst, dass wir zu dir kommen dürfen, die, die wir mühselig und beladen sind, auch von unserer Sündenlast, und dass wir sie dir bringen dürfen, Herr, und dass du sie uns abnimmst und uns neu machst und uns frei machst. Und ich bitte darum, Herr, dass dies besonders in den Leben derer geschieht, die das bisher noch nicht getan haben. Dass sie ihren Glauben auf dich richten, ihr Vertrauen auf dich setzen und Vergebung ihrer Schuld in Empfang nehmen. Und wir anderen, die wir es schon tun durften, wir wollen nicht aufhören, dich dafür zu preisen und dich zu loben für deine Gnade in unserem Leben. Amen.